Sex on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen E-Rechnungs-Podcast-Folge. Heute haben wir uns ein Sonderthema auf die Agenda genommen, nachdem wir uns den Kreis eigentlich schon gezogen hatten und wollen nochmal ausführlich über alle Validierungsanwendungen sprechen. Mit mir dabei sind wieder Andreas Hockelmann und Marcel Müller. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und? Danke, Jan. Hi zusammen. Validierungssoftware. Wenn ich eine habe, bin ich doch eigentlich auf der sicheren Seite. Was kann mir da noch passieren? Marcel, worauf muss ich bei Validierungsanwendungen achten?
Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen weniger provokante Einstiegsfrage als sonst, aber natürlich schon wieder ein bisschen diskutabel. Und die Frage, ich meine, klar, wenn man eine Validierungssoftware hat, dann kann man, je nachdem, was die abdeckt, natürlich schon auch auf der sicheren Seite sein, beziehungsweise, ja, was, ich meine, da müsste man jetzt auch wahrscheinlich erst mal definieren, was sicheren Seite heißt. Aber letztendlich kommt es so ein bisschen was drauf an, und da würde ich kurz ins BMF schreiben, das vom 15.10.25, also jetzt quasi das zweite BMF schreiben zu dem Thema, gehen, wo das BMF quasi drei Fehlerarten definiert. Also ich würde nicht sagen, also die haben sich jetzt mehr oder weniger gebildet, also die haben die jetzt nicht eingeführt, aber die haben quasi den Kindern mal Namen gegeben. Und den Inhaltsfehler, ich glaube, der ist im Prinzip allen, die so ein bisschen im Umsatzsteuerbereich unterwegs sind, schon ein bisschen länger bekannt, kann man auch als § 14 Absatz 4 OStG-Prüfung sehen. Im Prinzip geht es darum, so ein bisschen die Pflichtangaben, die eine Rechnung laut Umsatzsteuergesetz halten muss, um es dann halt für den Vorsteuerabzug zu qualifizieren, das halt zu prüfen. So, das muss drauf sein. Und eine Validierungsanwendung, wenn wir jetzt mal so ein bisschen KI ausblenden, prüft diese Fehlerkategorie normalerweise nicht. Deswegen sagte ich ja, wie definiere ich auf der sicheren Seite? Da müsste man halt sicher gehen, dass dann, wie gesagt, durch so Methoden, KI ist ja jetzt auch schon relativ weit und wird immer besser, dass man vielleicht sowas mit abdeckt, aber selbst da wird es eventuell halt immer ein bisschen auf menschliche Nachprüfung gehen. Und abgesehen davon gibt es halt jetzt so ein bisschen zwei eher technische Fehlerkategorien, die jetzt so ein bisschen auch mit der E-Rechnung ja dann dazu kamen. Das eine ist der Formatfehler und das andere ist der Geschäftsregelfehler. Beim Formatfehler geht es so ein bisschen darum, wenn dieser vorliegt, dann würde es halt zum Beispiel Verstöße gegen die zulässige Syntax dann in dem Fall geben. Und bei den Geschäftsregelfehlern, da muss man sich das immer so ein bisschen vorstellen, aber da wird dann sicherlich auch Andreas mal ein bisschen mehr zu erzählen können, dass es halt in dem semantischen Datenmodell verschiedene Geschäftsregeln gibt. Und wenn die dann halt verletzt sind, also die Geschäftsregeln, die jetzt verschiedener Natur, also vielleicht kurz gesagt, sie sollen halt sicherstellen, dass die Abhängigkeiten, die es in dem jeweiligen Format gibt, sichergestellt sind. Und wenn es halt dort einen Geschäftsregelfehler gibt, dann würden halt zum Beispiel, wenn ich in Datenfeld A was eingetragen habe, dann hätte auch in Datenfeld B was stehen müssen. Ja, Stichwort bedingtes Pflichtfeld. Und das passt zum Beispiel nicht. Oder irgendeine Angabe passt nicht. Das jetzt mal so als vielleicht einleitende Beispiele. Aber Andreas, das ist ja auch gerade dann zum Beispiel ein Thema, inhaltlicher Fehler wissen viele aus der Umsatzsteuer, wie man dann halt damit umgeht, wenn der vorliegt. Aber bei technischen Fehlern, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, aber letztendlich ist ja da immer die Frage, wie gehe ich damit um, wenn es dann so einen Fehler gibt, ne?
Genau, und da gibt es eben unterschiedliche Vorgehensweisen, sage ich mal, je nachdem, welche Fehlerkategorie ich habe. Wir haben in Deutschland dann auch nochmal die Sondersituation. Wir sind ja noch bis 1.1.27 zumindest für die meisten und dann auch für kleinere Unternehmen noch bis 1.1.28 in der Übergangsfrist. Das heißt, wenn ich einen Geschäftsregelfehler habe, das heißt einer dieser Validierungsregeln, können wir nachher auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was das eigentlich genau heißt. Aber wenn das verletzt ist, dann kommt es ein bisschen drauf an, was ist das für eine Regel? Bezieht die sich auf ein Pflichtfeld? Also manche Regeln besagen einfach nur, gewisse Angaben müssen in einer Rechnung sein. Wenn das eine Pflichtangabe auch nach dem Umsatzsteuergesetz ist, dann gehe ich schon wieder Richtung Inhaltsfehler. Wenn andere Geschäftsregeln, die, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen die Konsistenz dieses Dokuments sicherstellen sollen, betreffen, dann habe ich einen Fehler, der aktuell durch die Übergangsfrist quasi noch vertretbar ist. Das heißt, die Rechnung ist dann zu behandeln wie keine valide E-Rechnung, aber eine sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format. Und ich kann mir dann als Rechnungsempfänger noch überlegen, möchte ich diese Rechnung akzeptieren? Sie ist dann, zumindest wenn alle Inhalte, die gefordert sind, auch umsatzsteuerrechtlich enthalten sind, eine gültige, sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format, also eigentlich wie eine PDF-Rechnung, und ich kann meine Zustimmung geben und diese dann auch bezahlen. Das gilt aber nur noch, bis diese Frist in Anführungszeichen abgelaufen ist, also sobald die Scharfstellung dann gilt, ab 1.1.27, dann haben wir hier eine nicht ordnungsmäßige Rechnung. Und beim Formatfehler ist es ähnlich. Da geht es darum, ist das Format, also die Struktur an sich eingehalten? Ist die Version EN-konform? Wir haben ja, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen schon mal darauf hingewiesen, Zugpferd ist erst ab der Version 2.0.1 EN-konform, weil erst dann all diese Regeln eingehalten sind, alle Pflichtfelder enthalten sind und auch nur in den Profilen außerhalb der Profile Minimal und Basic Without Lines. Das heißt, ein Formatfehler liegt auch dann zum Beispiel vor, wenn ich ein falsches oder eine falsche oder veraltete Formatversion verwende. Und auch dann sind wir wieder in diesem Sonderfall. Ich habe keine valide E-Rechnung, kann in der Übergangszeit noch überlegen, möchte ich diese Rechnung als sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format weiter prozessieren oder lehne ich sie ab? Und ab 01.01.27, wie gesagt, kommt dann diese Scharfschaltung. Das heißt, ich habe hier eigentlich keine ordnungsmäßige Rechnung mehr.
Andreas, kannst du vielleicht auf den Geschäftsregelfehler noch ein bisschen detaillierter eingehen, weil das ja wieder sehr technisch durch die Norm definiert ist und deswegen vielleicht auch mir jetzt insbesondere aus dem Steuerumfeld kommt, am wenigsten sagt von allen Fehlern.
Gerne. Also das bezieht sich im Grunde hauptsächlich auf die Inhalte und die Struktur dieser XML-Datei, die jetzt da neu eingeführt wird oder wurde. Die europäische Norm der elektronischen Rechnungsstellung, die EN 16931, die spricht von sogenannten Business Terms. Das heißt, sie gibt ja das semantische Datenmodell vor, die Inhalte, die eine Rechnung beinhalten muss, und ordnet die sogenannten Business Terms, also BTs, zu. Das heißt, es gibt eine Gruppierung, welcher Inhalt gehört zu welchem Business Term. Im XML gibt es dann nochmal die zusätzliche Zuordnung dieser Business Terms zu den jeweiligen Datenfeldern. Das heißt, wir haben hier anders als bei den bisherigen Rechnungsformaten eine klare Zuordnung, wo in der XML-Struktur, also in welchem Datenfeld, hat welche Information zu stehen. Und teilweise, wie gesagt, gibt es dann noch die Vorgaben, ist es ein Pflichtfeld, ist es ein optionales Feld, heißt nur, wenn ich möchte, muss ich diese Information mitgeben, dann muss sie aber in einem entsprechenden Feld stehen. Oder ist es ein Pflichtfeld, das heißt, die Information muss dabei sein und sie muss auch in dem entsprechenden Feld, was vorgeschrieben ist, stehen. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, der BT1 steht für die Rechnungsnummer. Eine Rechnungsnummer muss immer auf einer Rechnung dabei sein und es gibt dafür ein vorgesehenes Feld in dem jeweiligen XML. Ist dann ein bisschen abhängig davon, wie das Feld heißt, je nachdem, ob ich dieses CII, also Cross-Industry Invoice, verwende oder UBL, Universal Business Language. Aber in beiden gibt es die 1:1 Zuordnung zu diesem Business Term. Und Geschäftsregeln sind ebenfalls in der europäischen Norm definiert. Die beschreiben eben so Geschäftsregeln, Prüfregeln eigentlich, um zu prüfen, ist die Datei inhaltlich konsistent, entspricht sie den Vorgaben. Da gibt es ganz einfache Geschäftsregeln, die tatsächlich nur das Vorhandensein der jeweiligen Pflichtfelder prüfen. Zum Beispiel BT1 muss enthalten sein, dann habe ich eine sehr einfache Prüfregel, aber auch das ist eine Geschäftsregel, die es zu prüfen gilt. Es gibt aber auch, wie Marcel eben schon gesagt hat, welche die Abhängigkeiten haben. Also wenn ich folgende Angabe mache, dann muss ich auch in einem anderen Feld eine zusätzliche Angabe machen oder auch andersrum, dann darf eine andere Angabe nicht mit auf der Rechnung stehen, genauso wie es ja für die Datenfelder gewisse Kategorien gibt. Das heißt, es ist teilweise vorgegeben, was für eine Art Feld ist das? Darf ich da einen Freitext reinschreiben? Darf ich da nur Ziffern oder Datumsangaben eingeben? Und auch gerade für die, ich sag mal, kodiert sind, also gewisse Codes beinhalten, gibt es nochmal zusätzliche Regeln, dass sie nur aus bestimmten Datenwerten oder Wertelisten im Endeffekt befüllt werden dürfen. Auch das ist in den Geschäftsregeln dann definiert. Zum Beispiel gibt es gewisse Rechnungstypen, die laut X-Rechnung zulässig sind und darauf ist es begrenzt. Darauf gehen wir aber auch in einer weiteren Folge nochmal ein. Genau, und Geschäftsregeln, wie gesagt, prüfen eben, dass die E-Rechnung am Ende innerhalb dieser XML-Struktur konsistent ist und auch vollständig ist, beziehungsweise sie stellen das sicher und geben vor, ob die Rechnung dann in dem Sinne valide ist.
Jetzt ist es ja dann sinnvoll, dass die Validierungssoftware, die unsere Mandanten einsetzen, auch all diese möglichen Fehlerquellen erkennt. Und wie stelle ich das denn jetzt sicher, wenn ein Mandant schon eine eingeführt hat, eine Validierungssoftware, dass wir eben testen, dass diese auch allen Regeln entspricht und deswegen als geeignete Validierungssoftware auch im Sinne der BMF-Definition gelten kann?
Genau, ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt, das BMF spricht von einer geeigneten Validierungssoftware oder Validierungsanwendung, ohne dass sie definiert. Was heißt denn geeignet? Aus unserer Sicht ist es eben genau das, dass sie all diese Fehlerkategorien, zumindest Geschäftsregelfehler und Formatfehler, erkennt. Das heißt, die Anwendung erkennt, ja, es ist ein Zugpferd, aber es ist Version 1. Das heißt, sie entspricht nicht der europäischen Norm oder es ist ein Profil, was nicht EN-konform ist oder aber auch eine Geschäftsregel wurde verletzt, das heißt eine Pflichtangabe fehlt oder im Kontext, wie eben gesagt, in dieser Abhängigkeit, wenn ich Information A habe, dann muss auch Information B mit draufstehen, das ist nicht der Fall, dann habe ich einen Geschäftsregelfehler und das sollte die Validierungsanwendung dann auch entsprechend ja melden. Und das kann ich natürlich testen, indem ich einfach mal Negativ-Testfälle erstelle, das heißt gezielt eine Regel breche in einer Testrechnung und die in das System einspeise und einfach schaue, wie es reagiert, erkennt es das, gibt es eine Fehlermeldung und so weiter. Da können wir natürlich auch unterstützen, also wir haben da ein sehr umfassendes Set an über 200 Negativ-Testfällen, die wirklich alle Geschäftsregeln dieser europäischen Norm triggern, um zu prüfen, ist meine Validierungsanwendung eigentlich geeignet oder nicht.
Worauf muss ich bei der Validierung denn achten im Detail?
Ja, wie gesagt, zum einen, dass eben möglichst umfassend, sage ich mal, technisch geprüft wird, dass diese Geschäftsregeln eingehalten sind, dass das Format valide ist, die Datei konsistent ist. Aber ich muss aus meiner Sicht eben auch immer darauf achten, was genau prüft meine Validierungsanwendung und was prüft sie auch nicht. Und ich glaube, Marcel, da kannst du uns noch einiges zu sagen, was, du hast ja eingangs schon erwähnt, was auch, sage ich mal, die Schwächen, nicht direkt Schwächen, aber wo die Unvollständigkeit einer solchen technischen Validierung dann teilweise auch liegt.
Genau, das ist erstmal so ein bisschen der Punkt. Wir kommen ja beim Thema E-Rechnungen auch ja nicht umhin und wir haben das ja jetzt schon oft genug betont, immer wieder zu sagen, es ist ein interdisziplinäres Thema. So, das heißt, wir haben, und das merkt man ja in der Folge jetzt, glaube ich, auch wieder sehr extrem, wir haben im Prinzip die technischen Aspekte, die man halt für sich auseinandernehmen muss. Natürlich, es geht um elektronische Rechnungen, da ist Technik ein großer Punkt, aber sie wurde natürlich auch ja im Rahmen der Umsatzsteuer eingeführt. So, und dann muss man an der Stelle auch erwähnen, im Prinzip zurückkommt auf deine Eingangsfrage an. Wann habe ich eine Validierungssoftware, die mir wirklich hilft? Was heißt helfen? Was heißt vielleicht auch sicher gehen? Das sind alles Überlegungen, die jetzt erstmal abstrakt klingen, aber die wichtig sind. Und man kann nicht immer sagen, ich habe jetzt was und dann passt das. Sondern man muss immer gucken, was ist denn der Sinn und Zweck von Validierung, von Validierungssoftware etc. Und wenn man das so ein bisschen jetzt weg von der technischen Komponente sieht, eher Richtung wieder zum steuerlichen, zum umsatzsteuerlichen Part. Und das gerade mal, also das war alles genau richtig und wirklich sehr, sehr wichtig, was Andreas gesagt hat. Aber wenn man es jetzt rein aus der umsatzsteuerlichen Perspektive sieht, dann muss man einfach festhalten, so eine Validierungssoftware ist auch gar nicht dafür da, dass sie irgendeine Steuerfindung betreibt. Das heißt, ich kann eine perfekt validierte Rechnung haben, die mir keinen Fehler ausspuckt. Im Zweifel, wir nehmen sogar jetzt mal rein, ich habe da noch irgendwie KI mit dran und kann da sogar einen relativ großen Teil der Inhaltsfehler vielleicht ausschließen. Dann heißt das immer noch nicht, dass ich im Zweifel alles richtig mache. Weil am Ende ist es immer so, also aus umsatzsteuerlicher Perspektive, aus technischer Perspektive kann alles super sein. Ne? Aber wie gesagt, ich habe immer noch ein Restrisiko, was vielleicht die 14.4-Angaben USTG angeht. Aber vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir versuchen, Mandanten auch immer wieder mitzugeben, eure Steuerfindung. Das, was ihr bisher im Prinzip losgelöst von eurem Rechnungsprozess macht, das wird dadurch im ersten Moment und vor allen Dingen durch eine Validierungsanwendung nicht berührt. Also steuerlich hat das keine Auswirkung. Wenn meine Steuerfindung vorher gut war, ist sie auch nachher noch gut. Jetzt mal in Klammern, wenn ich auch alles gut gemappt habe. Und wenn meine Steuerfindung vorher nicht gut war, dann ist sie auch durch eine Validierungsanwendung nicht besser. So, und das heißt, man muss immer so ein bisschen trennen. Wir haben im Prinzip die umsatzsteuerliche Einordnung von Geschäftsvorfällen. Das ist vollkommen unabhängig von irgendwelchen E-Rechnungen. Das war vorher genauso wichtig, wie es jetzt wichtig ist. Das ist völlig getrennt von irgendwelchen technischen Aspekten. Und dann haben wir die technischen Aspekte, die dazukommen. Und in dem Kontext muss man immer sich vorher überlegen, was soll meine Validierungsanwendung können? Für genau was soll sie mir im Prinzip Sicherheit oder einen guten Prozess bieten? Und das soll sie natürlich dann auch am Ende abbilden. Und das sollte man im besten Fall dann halt hinten raus auch noch testen. So. Und das ist mal wichtig zu betonen. Es gibt diese zwei Dimensionen und die sollte man auch nicht quasi vermischen und technischen Lösungen Dinge zuschreiben, die sie vielleicht gar nicht können sollen.
Genau, insbesondere was die Qualität der Merkmale, die für die 14.4-Prüfung nachher steuerlich gegeben sein muss, eben kann die Validierungsanwendung definitiv nicht überprüfen. Umfang, Leistungsbeschreibung etc. Das haben wir auch alles schon mal diskutiert. Dann hat die Validierungsanwendung aber noch eine weitere Dimension und Komplexität, was die verschiedenen Formate angeht. Zugpferd, X-Rechnung. Könnt ihr das vielleicht auch noch mal ein bisschen einordnen, was die Validierungsanwendung in dieser Dimension können muss?
Ja, da vielleicht auch nochmal auf die Geschäftsregeln eingehen. Ich hatte es eben auch schon mal kurz erwähnt, dass zum Beispiel die X-Rechnung einschränkt, welche Werte ich bei den Rechnungstypen, also den Invoice-Type-Codes, verwenden darf. Da ist nämlich nur ein Subset aus dieser eigentlich durch die EU erlaubte Liste. Darüber hinaus gibt es halt bei X-Rechnung ist ja der deutsche Size, also die Umsetzung, die technische Umsetzung dieser europäischen Norm in unser lokales Recht. Und da sind einfach nochmal ein paar lokale zusätzliche Geschäftsregeln mit drin, die natürlich auch darauf achten wollen, manche unserer umsatzsteuerlichen Pflichtangaben sind eben laut europäischer Norm optionale Angaben. Und da geht es hauptsächlich darum, sicherzustellen, dass auch die verpflichtend in diesem deutschen Format dann enthalten sein müssen. Das heißt, je Format kann es eben sein, dass wir nochmal zusätzliche Pflichtfelder haben, dass wir zusätzliche Geschäftsregeln haben, die dann auch einzuhalten sind, weil sonst in der Kombination mit diesem Format eben trotzdem keine valide E-Rechnung vorliegt.
Ja, und dann hat man natürlich auch, wenn wir jetzt mal vielleicht quasi nochmal so ein bisschen die rein strukturierten Formate, wie zum Beispiel X-Rechnung, trennen von hybriden Formaten, also in Deutschland ist mal das beste Beispiel ein Zugpferd, dann haben wir da natürlich auch Punkte, die jetzt über die reine Prüfung der XML des strukturierten Teils hinausgeht. Also beste Beispiel, ich möchte mir natürlich jetzt auch nicht zu viel wiederholen zu den anderen Folgen, aber wir haben ja auch relativ früh hier im Podcast, Jan, ich glaube, das war irgendwann erste, zweite Folge, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, ne, dass wir auch gerade Mitte, Ende letzten Jahres viel festgestellt haben, dass der Bildteil einer Zugpferd vom strukturierten Teil plötzlich abweicht. Ne? Weil dann zum Beispiel Mandanten gesagt haben, oh gut, ich hatte bisher meinen Rechnungsprozess so, dass ich, keine Ahnung, irgendeine Word, Excel, was auch immer, mir genommen habe. Daraus habe ich irgendwann meine PDF erstellt, das war meine Rechnung. So, und diesen Prozess führe ich auch weiter und parallel erstelle ich quasi noch eine XML, die dann vielleicht auch durch eine Validierungssoftware durchläuft, also jetzt nur der XML-Teil durchläuft und auch passt, aber letztendlich steht dann vielleicht in der XML, stehen dann Dinge drin, weil die Datenfelder befüllt werden mussten, die sich aber gar nicht in der PDF, in dem Bildteil wiederfinden. So, und das ist zum Beispiel ein Punkt, da sollte man auch immer sicher gehen, dass man vielleicht diese bisschen andere Art von Validierung irgendwie mit abdeckt.
Genau, und teilweise ist es auch andersrum, ne, dass die Unternehmen einfach sagen, ich behalte mein aktuelles PDF, also meinen Bildteil, auch in diesem Zugpferd-Format, aber für die XML befülle ich nur die Pflichtfelder. Und ich glaube, auch sowas haben wir schon mal angeteasert, aber ganz häufig ist es halt, dass Handelsregisterinformationen auf diesem Bildteil noch mit draufstehen, weil man das halt so gemacht hat, in Anführungszeichen, weil das im Layout so ist. In der XML ist es aber keine Pflichtangabe. Und dass man dann so banale Abweichungen einfach kreiert, wo man dann auch wieder darauf achten muss, wie ist denn damit umzugehen. Also so schnell kann es eben auch zu Abweichungen kommen. Und im besten Fall kann eine Validierungsanwendung das zum einen erkennen und zum anderen auch einschätzen, ist das jetzt kritisch oder nicht.
Ja, und dann ist im Prinzip, vielleicht um da nochmal so eine Klammer drum zu machen, auch um das Thema, was heißt denn jetzt vielleicht geeignete Validierungsanwendung, wie sollte ich da vorgehen, etc. Ich finde immer, also man sollte vielleicht bei so großen Themen, das haben wir auch schon oft gesagt, sich das ganze Thema so ein bisschen in Pakete, in Schritte etc. einteilen. Und gerade bei Validierung würde ich es in zwei elementare Metaschritte im Prinzip unterteilen. Und dann kann man sich ja überlegen, wie man sich das dann für sich aufgliedert. Aber dass man wirklich sagt, okay, Punkt A ist, ich überlege mir eine Lösung natürlich und suche mir dann den Anbieter, die Lösung, was auch immer aus, für meine Validierungssoftware, Validierungsanwendung. Und der zweite Schritt ist dann halt wirklich das Testen. Das sind für mich die beiden Schritte, wie man vielleicht auch vorgehen sollte. Und da finde ich das, Andreas hat es vorhin auch schon angesprochen, finde ich das Vorgehen eigentlich gut, dass man es detailliert durchgeht. Dass man jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie irgendwelche Testdateien, da sind alle möglichen Fehler drin. Am Ende habe ich im besten Fall ein Validierungsprotokoll, was mir irgendwie da zig Fehler rauswirft. Sondern ich habe im besten Fall pro Testrechnung einen Fehler, sodass ich durch meine Validierungsanwendung, für die ich mich im ersten Schritt entschieden habe, die ich implementiert habe, dann auch testen kann, im Prinzip einmal die Testfälle, wie groß auch immer so ein Paket ist, 20, 30, 40 Rechnungen vielleicht durchlaufen lassen kann. Und ja, wenn dann am Ende, sagen wir mal, von 50 Rechnungen am besten 40 einfach nur durchlaufen und ich aber bei den restlichen 10 weiß, welcher Fehler ist dort genau drinne, um dann auch mit der Doku sagen zu können, okay, wo muss ich nochmal ran? Ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und würde ich deswegen auch als guten Ansatz finden, ja, dass man mit solchen Testfällen, ich weiß nicht, Andreas, wie viele Wie viele Rechnungen habt ihr jetzt circa da schon in diesen Paketen? Das sind ja Unmengen an.
Genau, auf jeden Fall über 200. Wir haben alle abgedeckt, die die EN vorgibt. Wir haben alle abgedeckt, die die X-Rechnung vorgibt und noch ein paar zusätzliche auch kreiert, sage ich jetzt mal. Du hast gerade Zugwerte auch ausführlich beschrieben. Das sind nicht zwingend Geschäftsregeln, dass da darauf geachtet werden muss, dass das Format eingehalten wird, dass die Einbettung richtig ist und so weiter. Aber auch dafür haben wir Tests erzeugt. Das heißt, weit über 200 Testcases.
Ja. Nee, und deswegen ist auch so ein bisschen, so nochmal ein bisschen der Appell von so an vielleicht die Mandanten, vielleicht, ja, die Leute, die uns jetzt zuhören, quasi, die sagen, okay, mit diesen Testen kann ich vielleicht noch gar nichts anfangen. Wir haben gesagt, okay, also wir jetzt hier in unserem Team von WTS aus, 2026 ist E-Rechnungsjahr, ne? Ab 27 wird im Prinzip scharf geschaltet und haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt auch mittlerweile eine Internetseite seit Beginn des Jahres und da haben wir eigentlich eine ganz coole Aktion für alle, die einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen wollen. Was heißt denn das? Man kann sich da für einen Verteiler anmelden. Ich meine jetzt ohne zu viel Werbung zu machen zu wollen, ne? Aber ich glaube, es ist einfach eine ganz coole Aktion, dass man sich über diese Anmeldung an den Verteiler einfach dann in regelmäßigen Abständen, wir versuchen es wöchentlich, können es natürlich nicht garantieren, aber dass wir da einfach kostenlos ein paar Testfälle mal rumschicken, ein paar Testrechnungen, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Was heißt das? Wie gut ist vielleicht schon bei dem paar Testrechnungen mein System, um einfach da so ein bisschen reinzukommen in das Thema, ne? Und da, wie gesagt, bei Interesse einfach anmelden über den Verteiler und dann bekommt man da auch ein paar Testfälle zugeschickt.
Ja, und dann, Marcel, gutes Stichwort, wie komme ich denn dann überhaupt zum Ergebnis der Validierung? Im besten Fall habe ich ein vernünftiges Validierungsprotokoll, was mir genau sagt, welche Business Term verletzt ist, wo der Fehler liegt, damit ich dann eben auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel an meinen Lieferanten zuzugehen und zu sagen, hier, der und der Fehler liegt vor. Besser als, ich muss sie zurückweisen, weil ein Fehler vorliegt. Und dann auch daran anschließend die Frage, ich würde immer empfehlen, das Validierungsprotokoll mit der Rechnung und gegebenenfalls der Visualisierung im Bundle zu archivieren, damit es eben dann auch später bei Rückfragen zum Beispiel durch die Finanzverwaltung im Rahmen einer Prüfung verfügbar ist.
Ja, absolut. Also aus unserer steuerlicher Sicht, ich meine, wir haben das BMF-Schreiben vorliegen, was ich ja schon gesagt habe, aus dem Jahr 25. Da wird der Einsatz einer geeigneten Validierungsanwendung empfohlen und dort wird halt auch in dem Zusammenhang gesagt, dass man natürlich für spätere Prüfungen möglichst die Validierungsprotokolle dann aufheben sollte. Ja, und dass man dann natürlich möglichst auch auf der Eingangs- und Ausgangsseite validieren sollte. Das ist sicherlich aus steuerrechtlicher Sicht ja, eine Sache, die wir schon empfehlen würden.
Um es vielleicht final abzurunden, ihr beiden, was seht ihr denn für Potenziale aus der Validierung, die jetzt vielleicht rein über das Technische hinausgehen? Andreas, möchtest du vielleicht mal anfangen?
Ja, gerne. Also wir haben ja eben gesagt, was kann eine Validierungsanwendung und es ist auch wichtig, dass wir wissen, was sie nicht kann. Aber gerade bei dieser technischen Validierung, die kann ich ja durch so ein System am besten durchführen lassen. Ich kann schon sehr früh dann dadurch auch erkennen, welche Fehler liegen vor in so einer Rechnung. Und je nachdem, wie die Fehlerkategorie ist oder auch wie der Fehler zu behandeln ist, führt das ja teilweise schon dazu, dass ich die Rechnung gar nicht mehr dann inhaltlich prüfen muss, weil sie eben gegebenenfalls nicht ordnungsmäßig ist und sie abgelehnt werden sollte. Das heißt, ich kann mir damit auch so einige Verarbeitungsschritte sparen, in dem Sinne, dass ich frühzeitig erkenne, das Format ist eben fehlerhaft und kann sie ablehnen, ohne dass dann überhaupt eine Person drauf schauen muss. Wir empfehlen immer auch im Rechnungsausgang zu validieren. Und da ist es nicht ganz so kritisch vielleicht aus umsatzsteuerlicher Sicht. Aber dadurch, dass das BMF jetzt ja auch so ein Augenmerk auf Validierung gelegt hat, wird auch der Rechnungsempfänger diese Validierung durchführen. Das heißt, wenn mein System das im Vorfeld schon prüft und ich sicherstelle, mein Haus verlässt tatsächlich nur eine valide E-Rechnung, dann beschleunige ich natürlich auch die Prozesse, die danach folgen, den Geldfluss, die Prüfung beim Kunden. Das heißt, ich vermeide auch da wieder Fehler und aufwendige Nacharbeiten. Das heißt, ich kann hier auch zusätzlich zu diesem, in Anführungszeichen, dieser neuen Herausforderung dann auch Potenziale nutzen.
Ja, im Prinzip, so viel kann ich dem gar nicht anfügen, Jan. Also hat Andreas schon echt gut dargestellt. Für mich ist immer wichtig und deswegen auch der Appell nochmal an der Stelle, diese ganze Digitalisierungswelle, die damit eingeleitet werden soll in Bezug auf Rechnungen. Das ist nicht immer nur eine Verpflichtung. Natürlich, wir reden immer über den 1.1.27, das ist auch eine Chance. Und das ist auch eine Chance, da seine Prozesse ordentlich einmal aufzusetzen, Wir hatten es auch schon gesagt, wer hat vorher über Dunkelbuchung geredet, Buchungen, die einfach durchgehen. Wir haben die Möglichkeit, manuelle Schritte zu sparen, nämlich Rechnungen, die vielleicht in letzter Konsequenz aufgrund einer fehlenden Angabe vielleicht abgelehnt werden und nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen, können jetzt gegebenenfalls schon direkt halt am Anfang automatisch abgewiesen werden, kommen also gar nicht mehr in irgendwelche manuellen Hände. Wir können Zeit sparen, man kann vielleicht auch irgendwann Kosten sparen. Am Anfang kostet es was ein bisschen, aber ich denke, wenn man es einmal ordentlich aufsetzt, bietet das Potenziale und bietet vor allen Dingen auch die Validierung, was ja heute unser Thema ist, auch genügend Potenziale, um es ordentlich anzugehen.
Und ich darf mir auch keine Illusionen machen, was die Möglichkeiten der Betriebsprüfung angeht. Die Betriebsprüfung wird ja auch validieren können und das können die im Hintergrund machen mit allen, insbesondere Eingangsrechnungen. Und wenn natürlich da schwerwiegende Geschäftsregelfehler vorliegen, die zum Versagen des Vorsteuerabzugs führen, dann ist das ein Mehrergebnis, ohne dass der Prüfer überhaupt angefangen hat. Und auch das sollte einem dann die Relevanz des Themas vielleicht nochmal zur Abrundung darstellen. Und damit sind wir auch für die heutige Folge, würde ich sagen, schon am Ende. Danke, Andreas. Danke, Marcel, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank euch.
Und wenn Sie Fragen haben, können Sie die wieder gerne adressieren über podcast@wts.de. Und wir haben auch für die E-Rechnungsanfragen mittlerweile eine separate E-Mail-Adresse ins Leben gerufen. Und die lautet e-rechnungsberatung@wts.de. Vielen Dank.
Tax on Air, der WTS-Podcast.